Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Das ist Landaussichten. Heute mit mir Mareike Meint von der Andreas Hermes Akademie zum Thema, was kann eigentlich Blockchain für die ländlichen Räume tun? Und ich freue mich sehr, dass mein Gast Martin auch mit dabei ist. Mit ihm werde ich dann eben jetzt auch über Blockchain sprechen. Martin, ich würde dich ganz gerne ein bisschen vorstellen. Und zwar, wir wollten ja eigentlich schon zusammenkommen für unsere Veranstaltungstrilogie Landnutzungswandel in Berlin mit dir dann eben als Impulsgeber beim Punkt Wandel. Und da musstest du ja leider kurzfristig absagen. Und umso mehr freue ich mich, dass du jetzt in diesem Rahmen vom Podcast dabei bist und wir es schaffen, über Blockchain und ländliche Räume zu sprechen. Hi.
Hallo Mareike. Schön, dass es endlich geklappt hat. Freut mich, dass wir endlich zu unserem Gespräch kommen. Bin mal gespannt, welche Fragen du hast oder über was wir diskutieren werden.
Ja, genau. Ich habe mir überlegt, dass ich dich als erstes ein bisschen vorstelle. Du kommst ja aus Amberg in Bayern und bist da Managing Director und Visionary bei Yuki Blockchain Technology. Und hast da, also da kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen drauf. Und du hast ein MIT-Certificate in Fintech erworben. Und warst sogar, also sehr spannenden Lebenslauf, den ich mir da rausgesucht habe. Du warst auch mal bei der European Defense Agency ziemlich lange als, du musst mir da helfen, wie dein Titel da war, aber im Militär warst du da aktiv.
Genau, also ich war bei der Bundeswehr. Längere Zeit, habe auch dort studiert und bin über die Bundeswehr in den Europäischen Rat gekommen. Und das ist diese European Defense Agency. Das ist eine Agentur der europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich um den Bereich der Kooperation im Bereich der Verteidigung gekümmert hat oder immer noch kümmert.
Ja, spannend.
Da geht es darum, um Geld, gemeinschaftlich Geld besser auszugeben für Beschaffungen und so weiter. Und da war ich 8 Jahre im politischen Betrieb in Brüssel unterwegs.
Und dein Hintergrund ist ja, dass du einen Master in Mechanical Engineering hast.
Korrekt.
Und auch noch ein MBA draufgesattelt hast, ne? In International Sales und Marketing an der Hochschule Deggendorf.
Genau.
Bei dir da in der Heimat, im Brit da, ne?
Genau. Ich wollte dann noch was wirtschaftlich machen nach dem technischen Studium und habe ich dann die Hochschule Deggendorf gesehen und kennengelernt und dachte, das ist eigentlich noch eine ganz gute Ergänzung. Und das ist aber auch schon wieder einige Jahre her, als ich das gemacht habe.
Ja, und jetzt bist du ja eben Managing Director und Visionary, also cooler Titel, bei Yuki. Was macht man da?
Also die Yuki ist ein Deep Tech Startup. Uns gibt es seit 2017. Und wir arbeiten an der Schnittstelle von Blockchain-Technologie, also Softwareentwicklung, Fintech, Finanzdienstleistung, Energie und Agrar. Es gibt tatsächlich Schnittpunkte dieser 4 Themen. Und an dem Bereich, wo sich diese Punkte treffen, entwickeln wir Produkte, meistens B2B-Produkte, also für andere, ja, Businesses. Genau, da entwickeln wir die letzten Jahre Produkte und wie gesagt, als Deep Tech Startup, wir haben sehr viel R&D, also Research and Technology gemacht die letzten Jahre auf der Seite der Blockchain-Technologie für uns, also wie wir die Netze aufbauen, wie wir sie betreiben. Vielleicht kommen wir da später noch ein bisschen dazu.
Ja, gerne.
Und haben uns dann sehr tief auch in den Bereich Agrar mit vorgewagt. Genau.
Ja, und das ist super spannend. Wenn du sagst Deep Tech, was ist das für dich?
Wir sind nicht nur reine Anwender von Technologie, sondern wir entwickeln Technologie weiter. Das heißt, wir haben verschiedenste Patente auf die Datenbanken, die wir entwickelt haben, auf die Software-Hardware-Integration unserer Lösungen. Also für mich ist Deep Tech, indem man tatsächlich Technologie weiterentwickelt, in die Tiefe und auch in die Breite und tatsächlich neue Sachen entwickelt und nicht eine Anwendungsentwicklung auch auf der Software-Seite macht.
auf der Softwareseite macht, hast genau. du gesagt. Ne? Mhm.
Also es gibt ja wahnsinnig viel Code, der schon geschrieben wurde. Man kann auch Programme, Produkte, Apps programmieren, ohne jetzt eigenständige Technologieentwicklungen zu machen. So, und was wir tun, wir nutzen halt unsere Hintergrundtechnologie, ja, die wir entwickelt haben, um bestimmte Produkte mit einem besonderen USP, also mit einem besonderen Kern in den Markt zu bringen.
Ja, bevor wir da weiter darauf eingehen, was das eigentlich auch bedeutet, auch in Bezug auf Blockchain, ist mir doch aufgefallen, dass du mit deiner Firma ja auch wieder in deine Heimat zurückgekehrt bist, ne? In die 40.000 Einwohnerstadt Amberg in Bayern. Genau. Und was sind da für dich die Herausforderungen, die man zum Beispiel in Berlin oder in einer größeren Stadt nicht haben würde? Aber was sind da auch deine Vorteile davon, eben zu leben und zu arbeiten in so einer Mittelstadt? Es gibt ja da die verschiedenen Definitionen vom Bundesinstitut für Bau, Raum und Stadtforschung, also nach Stadt- oder Gemeindetyp. Und ne, also es gibt die Kleinstadt ab 5.000 Einwohner, die Mittelstadt ab 20.000 und dann geht's auch schon in die Großstadt sozusagen ab 100.000 Einwohner. Und du bist also mit Joki, denke ich mal, auch ganz bewusst in eine Mittelstadt gezogen. Warum nicht Berlin oder warum nicht auch vielleicht Deggendorf? Das hat ja auch ein großes Cluster von innovativen Unternehmen. Warum direkt Amberg?
Also ich bin ja mit 18, also ich bin gebürtig aus Amberg, ja, also ich geboren, genau. Und ich bin ja mit 18 schon von hier weggezogen und war faktisch länger weg, als ich tatsächlich hier war in der Region und war in unterschiedlichen Plätzen auf der Welt. Also ich war ja 8 Jahre in Belgien, ich habe in Paris gewohnt, in Dubai. Und irgendwann war wieder dieses Gefühl, also ich will wieder zurück in die Heimat. Ja, und dann haben wir uns auch Standorte angeguckt in Deutschland, wo wir jetzt Joki platzieren. Wir haben ursprünglich in Regensburg gegründet, in der Techbase gegenüber von der Universität dort, mit dem Hintergrund, dass wir natürlich auch den Nachwuchs bekommen für die Firma, den wir brauchen, also Entwickler, Softwareingenieure. Und dann kamen die ersten Anfänge, das Recruiting zu machen dort, und wir haben tatsächlich auch in Regensburg nicht wirklich davon profitiert, gegenüber von der Universität zu sein. Also wir haben auch nicht bekommen und haben uns dann entschieden und gesagt, okay, dann gehen wir direkt nach Amberg und ziehen mit Joki nach Amberg in unsere Heimatstadt und suchen uns weltweit Entwickler, ja, und verbringen die Leute weltweit nach Amberg. Und genau, das haben wir eigentlich aus dem Hintergrund gemacht, hier kommen wir her, hier wollten wir wieder zurück. Die Vorteile, die wir haben, natürlich, also es ist wahnsinnig lebenswert für uns, auch als Gründer. Und weil du gefragt hast, warum nicht Berlin oder andere Großstädte, was wir gemerkt haben ist, wir haben Leute angezogen aus der ganzen Welt. Also für uns in Amberg arbeiten Leute aus Singapur, aus Tunesien, aus dem Iran. Also wir bringen die Leute wirklich aus allen verschiedenen Erdteilen nach Amberg. Und sie sind wahnsinnig zufrieden. Sie sind wahnsinnig zufrieden in der Region. Die Region bietet alles, von der Versorgungslage, von einem tollen Krankenhaus, von Einkaufsmöglichkeiten und so weiter, dass die Leute eigentlich die Großstadt gar nicht so vermissen. Ja, es ist eigentlich, am Anfang dachten wir, es wird schwierig sein, jemanden aus Teheran, aus einer wahnsinnig großen Stadt, nach Amberg zu bringen. Aber das hat funktioniert und die Leute sind zufrieden und haben die Vorteile des ländlichen Lebens. Ja, saubere Luft, keine Staus, mit dem Fahrrad zur Arbeit und so weiter.
Das klingt echt fantastisch. Ja, und damit habt ihr Amberg wahrscheinlich auch sehr viel diverser dann gemacht, ne? Wenn alle tatsächlich auch vor Ort sind und nicht, also ihr, das heißt, ich höre raus, ihr setzt gar nicht so sehr auf Remote, sondern die Leute kommen wirklich nach Amberg, wohnen dort, arbeiten dort bei euch.
Genau, also wir haben weltweite Ausschreibungen für unser Software-Team. Wir boarden die Entwickler an in eine gewisse Testphase, also dass wir sie kennenlernen. Und dann kommen sie alle über das sogenannte Blue Card-Verfahren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der Zuzug für Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland. Alle per Blue Card nach Amberg, inklusive von Familien, Kindern und so weiter. Und wir helfen ihnen dann, Wohnungen zu finden und sich hier sesshaft zu machen. Genau. Und das klappt wunderbar. Wir haben in der Vergangenheit mit sehr viel Remote-Teams gearbeitet, Nearshoring, wie man das nennt. Und man baut halt das Know-how außerhalb der Firma auf. Das war zum gewissen Zeitpunkt am Anfang okay. Aber wenn man dann wirklich in die Technologieentwicklung geht und so weiter, dann brauchst du alles Know-how in der Firma. Und dann müssen die Leute auch wirklich vor Ort sein. Und das klappt hervorragend bisher. Wir haben die Leute wirklich jetzt alle umgezogen und wir kommen halt immer wieder an neue Leute. Und also der Prozess ist nie abgeschlossen, sondern das Recruiting läuft immer kontinuierlich und wir bringen immer weitere Leute aus dem Ausland nach Amberg.
Das heißt, also wenn man jetzt den Podcast hört und denkt, boah, Blockchain, das hört sich super spannend an. Ihr nehmt aber auch Leute aus Deutschland noch, oder?
Absolut, absolut. Also wir haben auch ganz normale, brave Ingenieure aus Deutschland, auch von der FH aus Amberg, ja, wo wir hin. Wir suchen uns halt die Teams wirklich weltweit zusammen, weil wir spezial Anwendungen bearbeiten, wo wir auch Know-how brauchen mit Seniors, die wir so in Deutschland nicht gefunden haben.
Ja, total interessant. Ist ja auch spannend, mal zu sehen, wie war Amberg früher und wie ist es jetzt? Also in welcher Dimension sprechen wir denn? Wie groß ist denn, wie viele Leute habt ihr denn als Kollegen?
Genau, also wir sind jetzt ein Team von 20 Leuten. Die Yuki GmbH hat noch zwei Töchterunternehmen, die eCrop GmbH und die Wortify GmbH. Die Wortify ist ein Joint Venture mit der STEAG, mit der Sense aus Würzburg. Da geht es um Impact Investment, also wie man in erneuerbare Energieanlagen investieren kann. Und die eCrop GmbH ist unsere Tochter, die sich im Bereich der Finanzdienstleistungen bewegt. Also genauer hat die eCrop GmbH eine Krypto-Registerführungslizenz und kann bestimmte Themen, ja, wie zum Beispiel die Emission von Krypto-Wertpapieren organisieren. Also das ist unser Fintech-Arm. Und diese drei Gesellschaften in der Yuki-Gruppe befinden sich dann in Amberg. Und über die hinweg sind wir eben 20 Leute und sind am Wachsen, sind am Einstellen und am Ausbauen.
Und wenn du sagst, du machst das zusammen mit deinem Bruder, ne?
Genau. Also die Yuki ist ein Startup, das wir zusammen gegründet haben. Es gibt keine externen Investoren. Das ist alles bootstrapped, durch uns finanziert. Und wir sind eben zwei Co-Gründer, die diese Firma führen.
Jetzt hast du es ja auch schon so ein bisschen angeteasert, ne? Impact Investment war da ein Punkt, aber auch Krypto. Und wenn ich so früher Blockchain gehört habe, dann dachte ich irgendwie gleichzeitig, oh, Bitcoin. Was hat das Ganze miteinander zu tun? Also vielleicht nochmal ein paar generelle Sätze zum Thema Blockchain. Was ist das eigentlich genau? Warum denken so viele Leute direkt an Bitcoin, wenn sie Blockchain hören? Hast du in Bitcoins investiert? Eine private Frage. Nee, wir wollen jetzt dir natürlich keine Investment-Tipps geben, aber was ist das ganze Ominöse zum Thema Blockchain? Was ist das eigentlich?
Also Blockchain ist eine Technologie. Blockchain ist eine Grundlagentechnologie, die eigentlich in der einfachsten Form ist einfach nur eine Datenbank. Es ist eine Datenbank, wo Werte abgeschrieben werden oder abgespeichert werden. Und der eigentliche Clou an dieser Datenbank ist, dass sie so aufgebaut ist, technisch, dass sie beschrieben wird und unveränderbar ist. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie ein Fahrtenbuch. Ja, vielleicht kennst du das, also so ein manuelles Fahrtenbuch, das du im Auto mitführst, wo du jede Fahrt einträgst in jede Zeile und schreibst hin, von wo bis wo du gefahren bist, Kilometerstand und so weiter. Und dieses Fahrtenbuch führst du einfach weiter und du kannst keine Zeile wieder rauslöschen. Also du kannst ja eine streichen oder wie auch immer, aber sie ist immer noch da. Und die Blockchain ist faktisch sowas wie ein Fahrtenbuch, was einfach Daten, Informationen speichert und sie einfach kontinuierlich weiterschreibt in die Zukunft und somit die Möglichkeit schafft, eine Art der Unveränderbarkeit herzustellen von den Informationen, die ich abspeichere. Und wenn also eine Information, wenn die Integrität einer Information, eines Datenpunktes wichtig ist, dann kann eben diese Technologie den Nachweis erbringen, dass ein Datum, ein Wert, ein Temperaturwert, ein Verbrauchswert, dass der tatsächlich nicht gefälscht wurde und von dem Tag, der Uhrzeit und von dem Sensor aufgenommen wurde. Und damit kann man jetzt ganz viele neue Geschäftsmodelle denken. Bitcoin hat das relativ wenig zu tun. Die Technologie stammt aus den Anfängen eben des Bitcoins, aber die Technologie hat sich wahnsinnig rasant weiterentwickelt und hat mit Bitcoin und mit Kryptowerten und so weiter nicht mehr wirklich viel zu tun.
Außer, so habe ich es verstanden, dass es schon das absichert, dass einfach der Wert dann da ist, quasi der.
Genau. Also, die Netzwerke, die genutzt werden, also diese Blockchain-Netzwerke, sind dezentrale Netzwerke, sind auf verteilten Rechnern. Und die Grundlagentechnologie, wie solche Netze aufgebaut werden, wie sie kommunizieren, ist immer noch das Gleiche. Aber Bitcoin als reines Zahlungsmittel, als Wertetransfer, das ist nur eine Ausprägung dieser Technologie. Und so wie sie wir verwenden oder auch viele andere Teams weltweit, geht es tatsächlich um die Speicherung von Informationen und den Übertrag von Werten, die diese Technologie ermöglicht.
Und was hat das Ganze dann mit den ländlichen Räumen zu tun? Also wo kann man da diese Speicherung von Informationen anwenden? Was siehst du da für Möglichkeiten?
Also grundsätzlich würde ich über Blockchain ist eine reine Technologie. Ja. Was man braucht, sind grundsätzlich immer drei Sachen, die zusammenkommen müssen, um ein tatsächliches Geschäftsmodell, einen Mehrwert zu liefern. Also das erste ist, du brauchst eine Datenbank wie eine Blockchain, ja, eine Technologie, die Daten speichern kann. Das zweite ist, du brauchst eine Datenaufnahme, einen Sensor und einen Prozess, der dir diese Daten liefert. Das heißt also, du brauchst eine Möglichkeit, bestimmte Informationen aufzunehmen. Das heißt, von einem Sensor auf landwirtschaftlichem Nutzgerät, von einem Sensor, der an einem Tier angebracht ist, GPS-Koordinaten, also eine Information, die generiert wird. Und das Dritte, was meistens dazu kommt, du brauchst eine Regulatorik, eine Gesetzgebung, die dir erlaubt, diese Informationen, die du gesammelt hast, auch irgendwie zu verbriefen, abzuspeichern, dass sie möglicherweise auch handelbar werden. Also du brauchst erstens Technologie, eine Datenbank, die Daten, die du erzeugst und die du generiert hast und dann das Umfeld, das dir ermöglicht, daraus ein Geschäftsmodell zu führen. Diese drei Sachen, wenn zusammenkommen, lassen sich ganz neue Geschäftsmodelle generieren. Stell dir vor, du hast im landwirtschaftlichen Umfeld, siehst du dem Endprodukt meistens die Geschichte, die dahinter steckt, der Aufwand, die Arbeit oder die Behandlung des Produktes nicht an. Ja, also wenn ich Kartoffel vorstelle oder ein anderes Produkt, die tatsächliche Geschichte dahinter, wie diese entstanden ist, sehe ich dem Endprodukt nicht an. Mit einer Blockchain-Technologie, mit einer Datenbank, die Informationen aufnimmt, die eine Geschichte eines Produktes mit abspeichern kann, unveränderlich, und die ich im Idealfall an das Produkt anheften kann, also die mit dem Produkt mitreißt, kann ich faktisch die Geschichte der Erzeugung bis zu einem Endkunden mitgeben und dem Endkunden über diese Geschichte, die Hintergründe, wie dieses Produkt eben entstanden ist, auch einen Mehrwert liefern. Ja? Das heißt, die Informationen, die in dem Lebenszyklus, ja, wenn so ein Produkt entsteht, aufgenommen werden, kann ich jetzt bis zum Endkunden mitnehmen und dort auch hoffentlich, ja, zu einem Mehrwert und zu mehr Geld machen, ja, für den Produzenten.
Also volle Transparenz sozusagen.
Genau, die Idee, die hinter den meisten dieser Modelle ist, Transparenz zu schaffen. Transparenz, dass Informationen, die erzeugt werden, auch direkt dann dem Endkunden bereitgestellt werden. Ja, der dafür bezahlt, der dann sagt, okay, ich weiß, es ist regional angebaut, es ist so behandelt worden, das Produkt, es hat so viele Kilometer Verfahrweg hinter sich, ja. Also das heißt, bestimmte Wege zur Veredelung, zum Waschen, was auch immer, was da notwendig ist. Und das honoriere ich, dass eben ein Produkt lokal, regional eben angebaut, verarbeitet wurde mit einem höheren Preis.
Und das ist ja wirklich nur ein kleiner Bereich, wo das angewandt werden kann. Im Vorgespräch zum Landnutzungswandel hatten wir auch über nutzungsabhängige Pachtverträge gesprochen. Könntest du da nochmal drauf eingehen?
Genau, also immer dann, wenn es eine Information gibt, auf deren Basis ich etwas tun möchte, etwas ausbezahlen möchte oder auf die ich mich beziehen möchte, dann will ich, dass diese Information nicht gefälscht ist, also dass die der Wahrheit entspricht. Blockchain kann jetzt also eine Information abspeichern, wie zum Beispiel Daten von Sensoren, die auf dem Feld ausgebracht werden. Ja? Das heißt also Informationen, die heute ja schon gesammelt werden, die können so gespeichert werden, dass sie einen Bezug setzen, wie zum Beispiel ein Stück Land bewirtschaftet wurde, wie es ausgelaugt wurde oder wie es im Nutzungszeitraum tatsächlich verwendet wurde. Und man kann natürlich jetzt, wenn man diese Information hat, und diese Information gesichert, gespeichert hat, dass man sich auch darauf beziehen kann, natürlich dann abhängige Pachtverträge darauf machen und sagen, okay, wenn ich bestimmte Fruchtfolgen eingehalten habe, wenn ich bestimmte Bodenbearbeitungsmethoden genutzt habe, die zum Beispiel CO2 binden waren oder was auch immer, was man da machen könnte, kann ich auch Verträge schließen, die darauf dann entweder eine finanzielle Rückvergütung haben oder andere Dinge, die ich mit so einem Pachtvertrag auch machen kann.
Hört sich ja sehr nach der gläserne Bauer, die gläserne Bäuerin an, auch ein bisschen unheimlich. Aber klar, du sagtest natürlich, die Landwirtschaft kann davon auch profitieren, indem man eben dann auch den Preis nochmal anders rechtfertigt, auch für das Produkt letztendlich. Ne?
Genau, zu dem Thema der Gläsernheit. Also wir haben uns ganz früh damit beschäftigt, wem gehören die Daten und was passiert denn damit? Und für uns war es immer wichtig, ganz von Anfang zu sagen, also die Daten gehören dem, der sie produziert. Und es macht keinen Sinn, alle Informationen von einem Landwirt oder von dem, der diese Daten produziert, bis zum Endkunden durchzugeben. Was der Endkunde sehen will, ist faktisch nur ein grünes Häkchen. Ist die Aussage, was hier mir angeboten wird, ist die korrekt? Sämtliche Hintergrundinformation der Daten braucht der Endkunde nicht. Ja. Das heißt, was wir entwickelt haben, wir nennen das Farm Ident. Ja. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass die Daten, die erzeugt werden auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, bleiben beim Landwirt. Und die werden innerhalb der Blockchain-Technologie, also innerhalb des Systems, durch einen Filter, durch ein Sieb gedrückt. Muss ich das so vorstellen, da werden nur faktisch Parameter eingestellt und man sagt, sind die Daten, stimmen die überein mit folgenden 10 Parametern? Ja? Und diese Information wird dann nur weitergegeben. Das heißt, die Daten an sich verbleiben beim Erzeuger, bei dem, der diese Daten erzeugt haben, und es wird nur eine aggregierte Information an den Nächsten weitergegeben, die sich auf diese Daten bezieht. Und so kann man sicherstellen, dass eben ein Erzeuger nicht gläsern ist, aber dass ich trotzdem beweisen kann, dass ein Produkt in der Region gebaut wurde, angebaut wurde, dass es so behandelt wurde und so weiter, was die Endinformation ist, die eigentlich ein Verbraucher haben möchte.
Okay, und würde dann auch der Landwirt, die Landwirtin mit den generierten Daten eigene Geschäftsmodelle verfolgen können oder ist das dann gebunden?
Nee, also das ist genau das, so wie wir die Zukunft sehen in dem Bereich. Es gibt die Wertschöpfung des tatsächlichen Produktes, also das ich vor mir habe, die Kartoffel oder das Erzeugnis. Und dann gibt es dazu die Geschichte hinter diesem Produkt, ja, die ich fasse in Daten. Und wir wollen, dass natürlich Landwirte, Erzeuger natürlich Wertschöpfung aus beiden haben. Und zwar aus dem physischen Produkt natürlich, aber auch an dem, wie sie das Produkt erzeugt haben. Ja. Also deswegen, das ist eine für uns die Möglichkeit, eine zweite Einkunftsquelle zu haben. Das heißt, die Daten werden nicht einfach in der Lieferkette weitergegeben, kostenlos, sie sind dabei, sondern die Geschichte dahinter soll ja separat erzeugt sein und dann natürlich auch durch den Landwirt oder durch den Erzeuger ja, verkaufbar sein.
Und wie geht ihr damit um auf so einen landwirtschaftlichen Betrieb? Ich komme selber von einem, da gibt es ja super viele verschiedene Maschinen, die ja auch nicht immer alle eine Schnittstelle haben, sondern dann auch für sich je nach Firma dann auch die Daten sammeln und da auch eben nicht offen sind sozusagen. Wie geht ihr damit um?
Ja, das ist ein sehr großes Feld. Ich bin nicht aus dem landwirtschaftlichen Bereich und mich hat das absolut erstaunt, wie viele Informationen heute schon auf so einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgenommen werden und gesammelt werden und weitergeleitet werden. Wie gehen wir damit um? Wir haben ein System entwickelt, eben dieses Farm Ident, das so eine Art, so ein Identitätsbaum ja, entwickelt, wo faktisch der Landwirt eine Identität hat, seine Maschinen, einzelne Identitäten, seine Tiere und so weiter. Und wir Informationen, die aufgenommen werden, ist mit so einem Fingerabdruck versehen. Wir haben natürlich nicht Zugriff zu allen möglichen Daten. Das ist immer noch heute tatsächlich, dass man einzelne Systeme anschließen muss und dann natürlich auch Freigaben dazu braucht und so weiter. Also, dass wir alles verwenden können, was bisher auf dem Hof gesammelt wird, das ist noch weit entfernt. Ja. Das heißt, wir machen es derzeit punktuell für bestimmte ganz spitze Use Cases, wo wir sowas haben.
Ja, wobei, wenn ja, man in Zukunften denkt, ist das ja irgendwie auch logisch, ne, dass der Landwirt, die Landwirtin da einfach auch den Anspruch hat auf die eigenen Daten von jedem Bereich und das dann zentriert sammelt und damit dann auch nochmal neue Geschäfte abwickeln kann.
Ja, korrekt. Vielleicht noch ein Punkt zum Verständnis dahinter. Der Unterschied zwischen Informationen, die ich in einer Blockchain habe, also wenn ich von Informationen rede, dann sind es für mich irgendwelche Daten, also Messpunkte, Sensorinformationen, irgendwelche Informationen. Zum Vergleich, wenn ich mir vorstelle, ich schicke dir heute eine E-Mail mit einer PDF-Datei. Sobald ich diese PDF dir per E-Mail geschickt habe, entzieht sich diese Information meiner Kontrolle. Du kannst dieses PDF beliebig an 50, 100 Leute weiterschicken. Und ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr. Ach, kann auch diesen Rollback, also ich kann diese Information nicht mehr zurückholen. Wenn sie einmal draußen ist, dann ist sie weg. Das macht die Sache schwierig, einen Wert dieser Information beizumessen. Ja, weil wenn ich sie beliebig vervielfältigen kann, kann ich ja nicht sagen, dass dieses PDF jetzt 50 Euro für mich wert ist, wenn du die Möglichkeit hast, es faktisch in die ganze Welt zu verschicken. Diese Blockchain-Technologie erlaubt jetzt, dass diese Information, die ich dir schicke, dass die in der Blockchain gespeichert ist und bleibt. Ich kann dir den Zugriff gewähren, dass du es sehen kannst, dass du dich darauf beziehen kannst, aber ich kann dich von diesem Zugang auch wieder abschneiden. Ich kann dich also auch wieder, wenn ich dir diese Informationen in der Lieferkette zum Beispiel weitergebe und sage, guck, zu diesem Produkt gehört diese Geschichte, kann ich dir diese Information, die Daten, die ich da gespeichert habe, als Erzeuger, die auch später in einem Zeitraum wieder abschließen, wieder weg, was den Wert dieser Information auch wieder anders macht. Ja? Weil ich überlege, ich kann jetzt ein Produkt, ich könnte jetzt ein Produkt als biologisch angebaut vertreiben und könnte diese Information dahinter, dass das so ist, mit dem Produkt mitgeben. Wenn ich diese Geschichte, die ich erzeugt habe und die Daten dahinter wegnehme, dann habe ich faktisch vor mir ein traditionell erzeugtes Produkt. Macht das soweit Sinn?
Ja, absolut, absolut. Ich würde, weil die ländlichen Räume ja jetzt nicht nur Landwirtschaft sind, würde ich auch ganz gerne nochmal auf andere Beispiele für Blockchain-Anwendungen gucken. Gerade auch in Bezug auf Landnutzung, also sowas, Stichwort Übertragung von Grundstücken in digitale Form. Gibt es da Ideen?
Ja, da gibt es wahnsinnig viele Ideen. Ich glaube, wir haben uns solche Sachen schon 2018 angeguckt, also relativ früh. Mhm. Also das Grundbuchamt zum Beispiel ist ja eigentlich wie ein Fahrtenbuch, wo reingeschrieben wird, wer denn Eigentum an einem Grundstück selbst hat oder Grundpfandrechte oder Dienstbarkeiten an so einem. Und das ist natürlich ein Paradebeispiel, dass man so ein Grundbuch tatsächlich auch digital aufsetzen kann, mit den bekannten Vorteilen, wie wir sie gerade vorhin diskutiert haben. Ja? Das heißt, du könntest Besitz, Übergänge, Löschen von Rechten, Grundstücksrechte zueinander, könntest du in so einem digitalen Grundbuch natürlich viel schneller und viel effektiver abbilden.
Ja, das ist echt interessant, gerade vor dem Hintergrund, was wir auch bei der Veranstaltung Land aufgedeckt haben, eben, dass es gar nicht so klar ist, immer wem gehört eigentlich das Land in Deutschland tatsächlich. Von daher wäre das natürlich eine interessante Lösung dafür, ne?
Genau. Es ist definitiv eine interessante Lösung. Und was wir gemerkt haben, ist, existierende Systeme durch neue digitale Plattformen abzulösen, ist wahnsinnig schwer. Also ein Grundbuch ersetzen mit sehr vielen Parteien und sehr viel gewachsenen Strukturen ist äußerst schwierig. Ja? Also einem Notar zu sagen, dass er ab morgen in diesem Grundbuch eigentlich so keine Rolle mehr hat, ist relativ schwer.
Ja, Disruption dann wirklich, ne? Auch von gegebenen Positionen. Ja, klar.
Genau. Wenn man an Modelle denkt, die nicht unbedingt bereits existieren in dieser Art und Weise, und die versucht aufzusetzen. Das sind Bereiche, wo man mit neuer, innovativer Technologie schneller vorankommt und mit weniger Gegenwind rechnen kann. Ja. Ein Beispiel, was uns zum Beispiel noch oder was uns noch umgetrieben hat die letzten Jahre, das ganze Thema des Klimawandels. Ja. Und das Problem der Landwirte, ihr Risiko innerhalb dieses Klimawandels, der ja im vollen Gange ist, abzusichern. Und wir haben uns überlegt, ob man denn so eine Klimawandel-Ernteschutzversicherung auf so eine Art und Weise aufsetzen kann. Ja. Im Endeffekt, das Problem, wie gesagt, ist der Klimawandel. Und es gibt heute schon Versicherungen für den Landwirt, also solche traditionellen wie Hagelschlag,
ja, und klar. So weiter.
Aber die Extreme wie Stürme, Trockenheit, Starkregen, Überschwemmungen und so weiter, die nehmen ja weiterhin zu. Ja. Mhm. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, wenn ich als Landwirt jetzt in die Zukunft schaue und sehe die Veränderungen des Klimawandels und das steigende Risiko, dem ich ausgesetzt bin, ob man da nicht so eine Technologie wie Blockchain verwenden kann, um eine flexible Ernteausfallversicherung zu setzen, die den Landwirten erlaubt, auf der einen Seite sich onzuboarden, also eine Versicherungspolice möglichst schnell abzuschließen, die aber auch bei der Schadensregulierung sehr effizient sein kann und solche Schäden auch schneller und einfacher für den Landwirt reguliert.
Und warum wäre das dann schneller und einfacher?
Also wenn du die Versicherungen, die anschaust, die es heute gibt, es gibt so zwei große Blöcke. Das ist die schadensbezogene Versicherung. Das heißt, also wenn ein Schaden eintritt, gibt es eine Vorortprüfung, dann kommt jemand, ein Gutachter. Das dauert einfach wahnsinnig lange, solche Gutachter, weil meistens sind es ja solche Schäden, die erzeugt werden oder die entstehen ja in einer größeren Region entstanden. Und bis dann ein Gutachter dann kommt und Zeit hat und so weiter, dauert das und es sind auch wahnsinnig viele Kosten dahinter, auch für den Versicherer. Und dann gibt es eine indexbasierte Versicherung, das ist die andere Seite, die faktisch den Schadensfall, die Schadenshöhe auf so Stellvertretervariablen erzeugt. Also Niederschlagsindex, Preisindex. Mhm. Und das sind so zwei Ansätze. Und wenn man eine Technologie hat, die möglichst effizient ist, also das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mein Stück Land über in Bayern ein Ibales-System, das ich habe, anmelden, kann eine Versicherungspolice abschließen dafür und kann auch im Schadensfall sehr schnell so eine indexbasierte Versicherung, also die Auszahlung bekommen, dann habe ich hier ganz viele Effizienzen, die ich nutzen kann. Das heißt, es wird auch dann billiger für den Landwirt, billiger für den Versicherer und so weiter, auch mit einer Schadensregulierung. Und da kann man zum Beispiel, könnte man die so eine Technologie auch einsetzen. Man kann, wenn man sich überlegt, es gibt ja zwei Möglichkeiten, so eine Versicherung aufzusetzen. Entweder über einen traditionellen Versicherer, ja, der Träger von so einer Versicherung ist. Oder man könnte sich ja vorstellen, dass es so eine Art Risikogemeinschaften gibt, in dem sich Landwirte über so ein Portal zusammenschließen und dann so eine Klimawandel-Ernteschutzversicherung selbstständig aufsetzen.
Ja. Ah ja. Mhm.
Und da hätte man eben so die Möglichkeit, nochmal, was wir am Anfang diskutiert hatten, was brauche ich? Ich brauche eine Technologie, die Daten abspeichern kann, also in dem Fall jetzt die Blockchain, die sie unveränderlich abspeichern kann, weil auf die beziehe ich mich. Ich brauche Sensorinformationen, Daten, in dem Fall über Wetterinformationen, Niederschläge, also ja, wo ich das nachbilden kann, was passiert ist. Ja. Und ich brauche eine Regulatorik, eine Gesetzgebung, dass ich faktisch so ein System aufsetzen kann, dass ich ja Versicherungspolicen abschließen kann und so etwas im Schadensfall ausbezahlen kann. Und dann könnte man sich auch sowas wie eine Risikogemeinschaft vorstellen.
Ja, ist ja letztendlich das, was auch bei SolarWi oder so schon läuft, ne? Das Risiko einfach verteilen auf verschiedene Schultern, nur dann nochmal in einer größeren Dimension, wie ich dich verstanden habe.
Korrekt.
Mhm. Nochmal Entschuldigung. Nee, erzähl noch zu dem Punkt noch gerne weiter.
Nee, ich könnte hier so viel erzählen, weil also die Faszination, dass man solche Modelle neu denken kann und dass man nicht einen großen Versicherer in die Mitte stellt, der alles orchestriert, sondern dass man solche Themen demokratisiert, die begeistern uns halt. Dass wir also tatsächlich so ein Tool einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen können, die dann solche großen Themen gemeinschaftlich angehen können.
Ja, und Solidarität ja auch irgendwie nochmal anders greifbar machen können, ne?
Genau. Der Schlüssel ist immer in dem Punkt, ich muss mich auf diese Information verlassen können. Also was eine schlechte Information, die ich in der Blockchain abspeichere, die ist genauso schlecht wie außerhalb der Blockchain. Die wird nicht besser. Die Verknüpfung einer Information, wo ich sagen kann, okay, ich kann mir zu 100% sicher sein, dass dieser Sensor, dass diese Information hierher kam und jetzt abgespeichert wird, erst dann kann ich das benutzen, um solche Geschäftsmodelle tatsächlich aufzusetzen.
Ja, und da sprichst du ja einen ganz wichtigen Punkt an, auch der immer wieder auch in Kritik an die Blockchain geäußert wird, ne? Also das so getan wird, als ob die Information, die Anfangsinformation objektiv sei. Und das ist natürlich auch in einem Kontext entstanden. Und wie du gerade gesagt hast, das muss man einfach auch vor Augen haben, dass da auch ja eine gewisse Macht auch mitschwingt. Wer definiert denn die Anfangsdaten, den Anfangsdatensatz?
So, ne? Ja, korrekt, korrekt. Das Wichtigste an den Projekten, also wenn wir solche Projekte aufsetzen und was wir jetzt auch die letzten Jahre gelernt haben, die Prozesse an so einem Projekt, also sich klarzumachen, wie eine Datenaufnahme funktioniert, wie ich solche Informationen gesichert aufnehmen kann und zuweisen kann, wie ich eine Identität dahinter packen kann, sind faktisch 80% so eines Projektes.
Das eigentliche
Blockchain abspeichern, ja, und so eine Datenbank zu betreiben, ist eigentlich vom Gesamtumfang eher in der Größenordnung von 20%. Ja. Also die Projekte leben davon, dass man sich sehr viel Gedanken macht, wie denn die Verknüpfung der realen Welt ist mit den Prozessen und den IT-Systemen und nicht so sehr auf der IT-Seite, wie man möglichst effizient so eine Datenbank jetzt aufbaut. Sondern es ist tatsächlich eher in der realen Welt zu schauen, wie komme ich an die Information, wie gesichert ist die, wie kann ich die in das System bringen. Und da ist eigentlich der Hauptpunkt für solche Geschäftsmodelle.
Ja, ja. Und Stichwort Klimawandel. Wir hatten das jetzt auch beim Zukunftsforum Anfang des Jahres, Klimaernten auf dem Land. Da gibt es ja auch bestimmt Möglichkeiten. Also bei uns war ganz groß diskutiert das Thema Bürgerenergie. Und das könnte man ja dann auch digital abbilden, oder?
Korrekt, korrekt. Also wir haben mit der Wattify GmbH ein Produkt jetzt im Launch, das genau das tut, indem es Daten nutzt aus einer Photovoltaikanlage. Also in einer, vielleicht für die, die es noch nicht wissen, es gibt sogenannte intelligente Messsysteme. Das ist ein Zähler, ein digitaler Zähler. Ich weiß nicht, hast du schon mal bei dir zu Hause in einen Sicherungskasten reingeschaut? Ist da noch was drin, was sich dreht? Also so ein manueller, so ein Ferraris-Zähler oder ist er schon digital?
Tatsächlich bei mir manuell.
Genau, wie bei sehr vielen in Deutschland.
Ich muss mich jetzt outen.
Ja, aber ich finde schon mal gut, dass du es weißt. Ja, die meisten Leute wissen das erstmal gar nicht. Und diese Zähler werden digitalisiert. Ja, also kann man sich vorstellen, wirklich, dass da ein digitaler Zähler reingeht. Und dahinter wird ein sogenanntes Smart Meter Gateway implementiert. Das ist ein Datenhub. Das ist der die Daten des Zählers überträgt, an dem er sie sehen darf und sehen soll. Und dieses Setup, diese intelligente Messsysteme, werden auch in Photovoltaikanlagen, also oder in Windkraftanlagen und so weiter verbaut. Also die müssen verbaut werden, um die Energieerzeugung zu tracken und auch um die Anlagen zu steuern. Mhm. So, und was wir jetzt tun ist, wir nehmen diese Informationen, die dort generiert werden, und basieren auf diesen gesicherten Informationen Investitionen für Anleger. Das heißt, ein Kleinanleger, der in der Umgebung zum Beispiel einer Windkraftanlage wohnt, der kann jetzt sich an so einer Windkraftanlage beteiligen mit Kleinstbeträgen, Investitionen und bekommt seine Rendite ausgeschüttet aufgrund der Energieerzeugung der Anlage. Und er kann sich sicher sein, dass er auch wirklich genau die Rendite bekommt, ja, wenn sie auf den Energiebezug oder Energieerzeugung gemünzt ist, weil die Daten, die dort erzeugt werden, innerhalb dieses intelligenten Messsystems, was ich dir gesagt habe, weil das genau die Grundlage der Daten sind, wie auch ein Netzbetreiber oder ein Energieversorger die Stromrechnungen abrechnet. So, und jetzt als Anleger habe ich dann faktisch wieder einen Bezugspunkt, auf den ich jetzt zum Beispiel Verzinsungen herausgeben kann.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch jetzt, klar, natürlich, wenn man investiert, wichtig ist, aber auch für die Kommunikation, ne? Also wie, guckt mal, wie viel wir mit der Windkraftanlage zur Energie beitragen, mit der Biogasanlage, dass das alles noch klarer zu greifen ist für den Einzelnen.
Es ist genau dieses, in den meisten Regionen, also das Feedback, was wir auch jetzt hören und was wir auch sehen, wenn wir in Deutschland unterwegs sind, die Leute unterstützen gerne Solar, Photovoltaik, erneuerbare Energieanlagen. Aber was gerade passiert ist, dass Investoren in Regionen gehen, dort eine Photovoltaikanlage bauen und die Bevölkerung, die dort wohnt, nichts davon hat. Also die Wertschöpfung dieser Anlage findet woanders statt.
Ja.
Und auch die Energie, ja, die dort erzeugt wird, wird nicht notwendigerweise dort auch an die Leute verkauft. Das heißt, mit so einer Systematik kann ich jetzt auch die Wertschöpfung in der Region halten. Also ich kann postleitzahlengebietweise jetzt sagen, also jemand, der in der Nähe von so einer Windkraftanlage wohnt, ja, der soll auch entweder den Strom günstiger kriegen können dafür. Das kann ich jetzt über so ein System machen. Oder er kann zum Beispiel für einen höheren Prozentpunkt oder Anteil in so eine Anlage investieren dürfen. Das heißt, er bekommt zum Beispiel vielleicht keine 5% Rendite an so einer Anlage, wenn er investiert, sondern vielleicht 8 oder 9, ja, weil er in der Gegend wohnt. Und jetzt kann ich Bürgerbeteiligungen schaffen und ich kann sie jetzt nicht mit sehr viel Aufwand oder muss jetzt nicht mit sehr viel Aufwand generieren, sondern ich habe jetzt eine vollkommen digitale Plattform. Das heißt, wie du es kennst, wenn du dich bei einem Bankkonto registrierst, indem du so ein Identitätsverfahren machst, wo du einen Videocall machst oder sowas. Mhm. Ich kann den Kunden aufnehmen. Ich kann den Vertrag völlig digital verwalten. Ich kann den Vertrag digital unterzeichnen. Und ich kann die sämtlichen Renditen und die Auszahlungen auch komplett digital für den Kunden abwickeln. Das heißt, jetzt bin ich effizient und jetzt kann ich auch Kleinstbeträge für Investoren in unterschiedlichen Regionen verwalten und Investitionen.
Ja, und ich glaube, das macht auch echt den Unterschied mit der Akzeptanz. Ne? Sehe ich eine Windkraftanlage und denke immer nur, oh ne, da kommt jemand aus Bayern und hat irgendwie bei mir investiert und ich kenne die gar nicht und ich habe nur die Nachteile. Oder sehe ich eine Windkraftanlage und denke, ah, die dreht sich heute wieder schön, ich verdiene damit Geld, ne? Und habe das ganz transparent vorliegen, klar.
Genau dieses tatsächliche Feedback bekommen. Ja. Was uns wichtig ist bei diesen Modellen, ist auch den Nutzen daraus zu ziehen. Weil du könntest zum Beispiel, also du kannst investieren und bekommst einmal im Jahr eine Abrechnung, was du verdient hast, also was dein Zins gemacht hat. Was wir jetzt machen können, ist, wir können den Leuten tatsächlich tagesgenau, ja, tatsächlich auch, könnte auch stundengenau sagen, was sie jetzt im Moment verdient haben und sich tatsächlich an der Energiewende beteiligen. Und das ist ein viel schöneres Gefühl, wenn der Tag schön ist, die Sonne scheint oder der Wind bläst und ich sehe dann auf meinem Handy, also heute habe ich wieder richtig gedient. Also ich bin dabei, wenn was passiert und ich glaube, die Leute muss man so auch mitnehmen.
Stichwort Speicheraufwand. Also wie ich das verstehe, ist ja so eine Blockchain ständig am Wachsen. Immer mehr Blocks kommen dazu. Und dann immer sind das ja Daten, die da anfallen, irgendwie, keine Ahnung, Terabyte-Bereich. Und also wie realistisch findest du das, das in den ländlichen Räumen auch zu leben? Weil wir da auch immer noch ein Thema haben, auch mit Internetverbindungen. Ne? Also das würde doch dann das alles sehr stark auch belasten, oder?
Also die Blockchain-Technologie ist eine ganz schlechte Datenbank, wenn es ganz, ganz viele Daten gibt, die man abspeichern muss. Also Rohdaten in eine Blockchain zu speichern mit sehr viel Information ist eine ganz schlechte Idee, weil sie nicht so performant ist, weil sie nicht so ist wie eine normale Datenbank. Ja. Das heißt, was man tut ist, man muss sich vorstellen, man macht über ein Datenpaket, über eine große Anzahl an Daten, eine Schleife, bindet eine Schleife außenrum und speichert faktisch nur die Schleife in der Blockchain ab und sagt, wenn sich nichts an der Schleife geändert hat, die dieses Datenpaket hält, dann sind auch alle Daten, die da drin sind, korrekt und unveränderbar. Das heißt, man kann mit verschiedenen Methoden eine Blockchain entlasten, ja, dass auch tatsächlich nur wenige Informationen tatsächlich auf der Blockchain abgespeichert werden und andere Informationen auf normale Standarddatenbanken und kann so auch tatsächlich in nicht so sehr entwickelten Gebieten solche Systeme etablieren.
Also in nicht entwickelte Gebiete meinst du Gebiete mit schlechtem Internet?
Genau, okay. Genau. Ja. Wir brauchen für die Aufnahme von Informationen und auch für den Betrieb einer Blockchain aber definitiv Internet und den Zugang zu solchen Netzwerken.
Ja, flächendeckendes Breitband, ne? Das ist ja leider schon ja seit Jahren ein Thema in Bezug auf die ländlichen Räume gerade. Ne?
Ja. Korrekt. Das ist so ein Punkt, wir sind ja in der Region, in Amberg, in der Umgebung, und das ist so ein Punkt, der uns auch immer wieder umtreibt, ja, den Zugang zu schnellen Internet, zu solchen Datenleitungen, die wir für solche Modelle brauchen.
Na klar, und das ist bestimmt ein hartes Geschäft, da voranzukommen, oder?
Ja, also weil du auch in manchen Sachen auch, also du kannst nicht viel machen. Also wenn der Ausbau nicht durchgeführt ist, wenn eine LTE-Verbindung oder eine Mobilfunkverbindung eben nicht da ist, dann kannst du da auch wirklich als Start-up mit einem tollen Produkt nichts machen. Ja, also wenn die Kunden in Bereichen sind, die eben nicht angebunden sind, was glücklicherweise immer weniger vorkommt, aber es kommt immer noch vor, kannst du halt nichts machen. Ja. Der Zugang zum Netz ist der Treiber für alle Modelle.
Genau. Ja, und bringt dann natürlich auch echte Nachteile für den Standort, wenn er eben nicht vorhanden ist. Ja, korrekt. Was ist denn so dein Wunsch in Bezug auf die Zukunft von Blockchain?
Mein Wunsch? Also wir sind davon weggegangen, Blockchain zu erklären. Ja, also auch die Hintergründe. Für uns ist Blockchain eine Technologie. Das ist wie viele andere Technologien. Die meisten Leute verstehen auch nicht wirklich, wie ein Mobiltelefon funktioniert. Aber haben kein Verständnis, welche Prozessoren, wie funktioniert das, wie sind die Software-Layers. So, und so sehen wir mittlerweile auch Blockchain. Wir sagen, okay, guck, das ist die Box Blockchain. Was du wissen musst, ist, dass Informationen, die dort abgespeichert werden, so abgespeichert werden, dass sie vertrauenswürdig sind, dass sie eben unveränderbar sind, die Informationen. Und damit kann ich was tun. So. Und für die Zukunft würde ich mir mehr vorstellen, dass wir solche Technologien für tatsächliche Projekte, Produkte umsetzen, die wertschöpfend sind, die einen Beitrag leisten in unserer Gesellschaft und weniger auf der spekulativen Seite, weniger in Krypto-Projekten und was auch immer, sondern an tatsächlichen Projekten und Produkten, die den Kunden wirklich einen Mehrwert liefern. Das würde ich mir wünschen.
Ja, schön. Da bleiben wir auf jeden Fall auch gerne im Gespräch, wie sich das auch weiterentwickelt und was man da auch machen kann in Bezug auch gerade auf die ländlichen Räume. Da komme ich schon zu meiner letzten Frage. Und wenn man den Podcast schon mal öfter gehört hat, dann weiß man schon, was kommt. Und zwar das Landü-Ei. Das wollen wir jetzt zusammen auspacken. Was ist denn für dich was Überraschendes oder auch bemerkenswert, was du gesehen oder vielleicht auch erfahren hast in Bezug auf die ländlichen Räume? Ganz spontan natürlich.
Ja, was mich immer wieder überrascht. Ich bin letzte Woche waren wir für 2 Wochen in China unterwegs, durften durch einige Provinzen reisen und haben diese wahnsinnige Entwicklung gesehen, die dort stattgefunden hat. Die Weiterentwicklung von Straßen, Infrastrukturen und so weiter. Und man sieht, dass da wahnsinnig viel getan wird. Aber jedes Mal, wenn wir wieder zurückkommen, stellt sich wieder dieses Gefühl ein mit, zu Hause ist es doch am schönsten und wir haben wirklich alles, was es braucht, ja, um aus diesen ländlichen Bereichen eine ganz tolle, lebenswerte Umgebung zu machen, wo man auch solche innovativen Geschäftsmodelle machen kann und auch Startups gründen kann. Also mein Gefühl kommt immer wieder, wenn ich wieder zurückkomme, dass hier wirklich alles da ist, was man braucht, um erfolgreich ein Unternehmen zu machen und ganz tolle Produkte in den Markt zu bringen.
Ja, schön. Das ist doch mal ein schöner Ausblick auch, dass wir eigentlich alle das haben, was wir brauchen, wenn wir dann Internet haben. Ne?
Wenn wir Internet haben. Das ist eine Voraussetzung.
Ja, okay. Ach Mensch, Martin, ja, vielen herzlichen Dank. Das war echt super informativ und echt interessant, mit dir zum Thema Blockchain und ländliche Räume zu sprechen. Das war Landaussichten. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.